So, Jesus, ich danke dir für alles, was du tun wirst auf dieser Konferenz. Ich danke dir, dass du einen Leib haben wirst, dass du deine Gemeinde bekommen wirst, die mit deiner Kraft ausgerüstet ist, die mit der ganzen Fülle der Gottheit gefüllt ist und wo jeder wirklich weiß, das ist Christus, das ist nicht eine Sekte oder eine Denomination oder eine weitere Glaubensrichtung oder eine weitere Philosophie, sondern das ist wirklich Christus auf Erden, dieser Leib, Jesus. Und sowas hat die Welt noch nicht gesehen oder nur in kleinem Maße. Und wir erwarten darauf, dass du das so richtig machst, Jesus. Und wir bitten dich, dass du uns vorbereitest, dass du nicht an uns vorübergehst, dass wir auch dazugehören. Amen. Gestern habe ich mich vorbereitet, beziehungsweise ich habe Jesus gefragt, worüber soll ich reden? Und ich habe, wie so oft, nicht so ganz die eindeutige Antwort gekriegt, die ich gerne hätte. Aber ich habe, mir kam danach ein Wort, ein Satz, ein Gedanke in den Kopf. Und er war ungefähr so. Ich kann ein bis drei Stunden bete. Nehmen wir mal, ich habe irgendein Problem. Ja. Und, keine Ahnung, ich muss irgendwas erledigen, was ich mir nicht zutraue, zum Beispiel. Oder wovor ich Angst habe. Oder wo ich weiß, das schaffe ich nicht. Und jetzt gehe ich jetzt bin ich ganz fromm und gehe auf die Knie und bete 3 Stunden lang und warte, dass Gott irgendwas macht. Ja, vielleicht bin ich sehr gut trainiert und bete 3,5 Stunden lang. Die andere Möglichkeit ist, und das klingt ja erstmal sehr gut. Ich rede jetzt auch nicht über Fürbitte, ja, wo Gott Leute dazu bringt, 8 Stunden oder so für Leute zu bitten. Ich rede jetzt nicht über sowas. Ja, also sowas gibt's auch. Aber nehmen wir mal an, ihr habt ein Problem und ihr betet 1 bis 3 Stunden dafür. Ja, und dann sagt ihr Amen und dann sagt ihr, ist nichts passiert. 3 Stunden gebetet und gewartet, dass Gott seinen Zauberstab schwingt, hat er nicht gemacht. Die andere Möglichkeit ist, ihr betet 1 bis 3 Minuten dafür und dann steht ihr auf von euren Knien und sagt, so, jetzt werde ich die Sache angehen, in dem Glauben, dass Gott mein Gebet gehört hat und irgendwie, ich habe keine Ahnung wie, irgendwie mir Gelingen schenken wird. Das sind 2 ganz verschiedene Haltungen. Ja, dieser Gedanke ist mir gestern gekommen. 2 ganz verschiedene Einstellungen. Die eine ist wahrscheinlich ein religiöser Geist, wo ich 3 Stunden mir die Knie kaputt sitze und warte, dass irgendwie magisch etwas passiert. Die andere ist ein echter Glaube, wo ich dann aufstehe und im Glauben das mache, was ich eigentlich nicht kann, oder im Glauben das mache, wovor ich Angst habe. Und ich mache das im Glauben, dass Gott mein Gebet tatsächlich gehört hat, dass er meine Schritte lenken wird. Befiehl dem Herrn deine Wege. Ja, kennt ihr den Vers? In dem Glauben, dass Gott jetzt tatsächlich mit mir ist. Und das ist dann ein lebendiger Glaube, weil da ist ein Werk. Bei dem anderen, der sieht sehr gut aus. Ja, sieht natürlich frommer aus, wenn ich 1 bis 3 Stunden bete, als wenn ich nur 1 Minute bete. Aber da ist keine Tat, da ist kein Werk, was den Glauben lebendig macht. Ja. Aber wenn ich 1 Minute bete und dann einfach anfange loszulegen, tja, dann tue ich so, als ob Gott tatsächlich mir hilft. Ja. Dann handle ich aus Glauben. Und das müssen wir lernen. Das müssen wir wirklich lernen. Ja. Viele Leute beten und dann warten sie, dass Jesus nochmal auf die Erde kommt und das für uns alles macht. Und wir schauen dann so zu und, ja, Jesus, hast du gut gemacht, kannst du ja gehen. Ne? Das hätten wir ja gerne. Das ist aber nicht Gottes Plan und war auch noch nie Gottes Plan. Gott hat schon im Paradies 2 Bäume hingestellt. Von dem einen sollten wir nicht essen, von dem anderen sollten wir essen. Und der Baum, von dem wir essen sollten, war der Baum des Lebens. Das ist interessant, weil Gott sagt zu Adam, an dem Tag, an dem ihr von dem anderen Baum esst, werdet ihr sterben. An dem Tag, an dem ihr vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, an dem Tag werdet ihr sterben. So anscheinend hat Adam ja gelebt, ne? Gott sagt, ihr werdet sterben, wenn ihr von dem Baum esst. So, um sterben zu können, muss man ja irgendwie Leben haben. Also hatte Adam war schon ziemlich lebendig und er hatte auch ein Leben. Trotzdem, dass Adam lebendig war und gelebt hatte, Leben, es gibt ja viele Abstufungen von Leben, ja? Bakterien leben auch und so ein Baum da draußen lebt auch, aber das ist ein ganz anderes Leben, als was ihr habt. Manche Menschen leben auch so wie so ein Baum, die rühren sich nicht vom Fleck und vegetieren so vor sich hin. Aber das ist eigentlich nicht das Leben, wofür Gott uns geplant hat. Und denn Tiere leben auch, ein Hund lebt auch, aber ein Hund ist ziemlich tot für, wenn du dich mit ihm über Philosophie oder Mathe unterhalten willst. Für diesen Bereich ist der Hund tot. So, es ist eine andere Art. Es gibt verschiedene Arten von Leben. Und die höchste Art, die höchste Lebensqualität ist das ewige Leben. In Johannes 17, ich glaube Vers 3 steht, dich zu kennen und den du gesandt hast, ist ewiges Leben. Das ist die höchste Lebensqualität, die man hier auf der Erde schon erreichen kann. Dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, zu kennen, ist ewiges Leben. Johannes 17, Vers 3 steht das. Das ist die höchste Lebensqualität. Ja? Das ist ein anderes Leben als einfach nur ein menschliches Leben oder ein tierisches oder pflanzliches Leben. Also es gibt verschiedene Arten von Leben. Und Adam war lebendig. Und Gott sagt, du wirst sterben, wenn du von dem Baum isst. Warum, wenn Adam schon lebendig war, warum gibt es dann noch diesen Baum des Lebens, von dem er ausdrücklich essen sollte? Warum gibt es noch diesen Baum des Lebens? Ja, warum gibt es den da? Die Antwort ist dieselbe geblieben. Aus dem gleichen Grund, warum Christus in uns oder der Heilige Geist in uns wohnen möchte und uns unser Leben sein möchte. Ja. Weil es war nötig, dass es ein Verbot gab. Ich weiß nicht, ob ihr euch das klar ist, aber es war absolut nötig, dass es ein Verbot gab im Paradies. Weil Gott wollte Menschen haben, die ihn lieben. Das ist das allerhöchste Gebot. Und Liebe kann nur freiwillig geschehen. Es ist absolut unmöglich, dass man jemanden zur Liebe zwingt. So, damit der Mensch die Möglichkeit hat, sich freiwillig für Gott zu entscheiden, muss er irgendwie eine Möglichkeit haben, sich gegen Gott zu entscheiden. Deswegen das Verbot, deswegen dieser andere Baum. Es musste eine Möglichkeit geben, sich gegen Gott zu entscheiden, sonst wäre es keine freiwillige Entscheidung gewesen. Okay. Adam konnte sich entscheiden. Ja? Ich mache das, was Gott von mir will, oder ich mache das, was Gott nicht von mir will. Und Gott wollte den Menschen, Gott hat sich den Menschen nicht als ein unabhängiges Lebewesen geschaffen, sondern als ein Gefäß, das er mit seinem Leben erfüllen kann. Und das war schon im Paradies so und das wird auch immer so bleiben. Ja? In dem Moment, wo Adam von dem Baum des Lebens essen würde, würde eine neue Lebensqualität in ihn hineinkommen, und zwar das göttliche Leben. Ja? Genauso wie wir schon leben, aber bei der Wiedergeburt bekommen wir ein neues Leben oder ein anderes Leben und es kommt in uns hinein. Christus in uns. Ja. Christus ist mein Leben, sagt Paulus dazu. Und das ist wichtig, dass wir das vielleicht sehen. Ja. Das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Ganz oft erlebe ich das, vor allem wenn wir aus dem charismatischen Bereich kommen. Wir hätten doch gerne eine Taufe mit dem Heiligen Geist oder eine Kraftausrüstung, wo Gott uns so mit Kraft und Weisheit und allem, was so cool ist, ausrüstet, dass wir Gott danach nicht mehr brauchen. Das wäre cool, ne? Das wünschen wir uns insgeheim. Zumindest ich habe mir das sehr lange gewünscht und fand das ganz doof, dass Gott mir das so nicht gibt. Und ich habe auch viele andere Christen getroffen, die das natürlich nie so zugeben würden wie ich jetzt. Aber doch insgeheim, ja Gott, komm, jetzt gib mir doch mal Kraft, dass ich das und das für dich machen kann. Und dich dabei nicht mehr brauche. Und nicht immer dich um Hilfe fragen muss. Und auch nicht mehr so in verlegene Situationen komme. Ja? Gib mir doch die Kraft zu predigen oder die Kraft für dies und das, dass ich auf alle seine Fragen eine Antwort habe. So, dass ich nie wieder als der Doofmann dastehe, sondern als der toller Held. Ja? Und ich glaube, das können wir vergessen. Ich glaube, das wird Gott niemals machen. Und ich glaube, wenn Gott das machen würde, könnte es ganz schön böse mit uns enden. Ja? Ich meine, es gab schon mal ein Wesen, das mit aller Weisheit und aller Kraft und aller Schönheit voll war. Das Wesen ist nachher der Teufel geworden. Ja. So, und es ist nicht so wirklich Gottes Plan, dass er uns irgendwie so aufmöbelt, dass wir total unabhängig ohne ihn existieren können. Ja, das ist nie der Plan gewesen und das möchte Gott auch nicht. Aber in uns ist ja doch etwas, was das ganz gerne hätte. Das ist so eine Lust nach Macht oder eine Lust nach Kraft. Ja, bevor wir Christen wurden, äußerte sich das vielleicht, dass wir der Beste sein wollten oder der Tollste oder am meisten Geld haben wollten oder Kontrolle haben wollten. Nachdem wir uns bekehrt haben, äußert sich das dann so, dass wir alle Dämonen austreiben wollen und alle bekehren wollen. Und dann zieht das Ganze fromme Kleider an. Ja. Aber sehr oft verbirgt sich dahinter, auch im geistlichen Gewand, so eine ungesunde Lust nach Kraft, nach Macht. Und das ist nichts anderes als so, wir wollen eigentlich, wir wollen nicht so wirklich auf Gott angewiesen sein. Wir haben keinen Bock, dieser schwache Mensch zu sein. Wir wollen lieber der starke Held sein. Und das ist so ein bisschen ein Problem, weil das widerstrebt aber mal so gar, ganz und gar dem Plan Gottes, den er von Anfang an gehabt hat. Dass er nämlich ein Gefäß hat, das sich freiwillig für ihn entscheidet und das er ganz ausfüllen kann mit seinem Leben. Wenn man zum Beispiel eine Minute betet und dann tatsächlich glaubt, oder vielleicht auch 10 Sekunden betet und tatsächlich glaubt, dass Gott jetzt mein Gebet erhört hat, ja, zum Beispiel, wenn ihr studiert und ihr müsst irgendeine Hausarbeit schreiben und dann betet ihr, oder wenn ihr auf Arbeit seid, ihr müsst irgendeine Sache machen und dann betet ihr eine Minute und dann legt ihr in diesem Bewusstsein, fangt ihr dann an mit der Arbeit. Ja. Dann fühlt man sich nach den 10 Sekunden Gebet fühlt man sich ja noch nicht so, ich kann das jetzt, ich werde das jetzt total lockerlässig schaffen und das wird total super. So, kein Mensch fühlt sich dabei so. Das mögen wir ja nicht. Deswegen beten wir lieber 3 Stunden, damit wir vielleicht kommt irgendwann so das Gefühl, dass wir so wie Superman sind und jetzt alles können. So, ne? Aber so funktioniert das einfach mit Glauben nicht. Das läuft so nicht. Ihr könnt es ja auch, wenn ihr nicht glaubt, könnt ihr ja ausprobieren. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Stattdessen ist es so, wir beten 10 Sekunden. Jesus, ich brauche dich jetzt wirklich. Ich kriege das sonst überhaupt nicht auf die Reihe. Bitte hilf mir. Amen. Dann legt man los und man fühlt sich so, und dann kommen noch diese ganzen Gedanken. Du konntest das noch nie. Du hast schon immer, bist schon immer da versagt. Und das kommt auch noch alles. Das muss man auch noch alles so aus dem Kopf ausmisten. Und man fühlt sich nicht gut dabei. Aber dann macht man so ein bisschen und dann macht man und auf einmal merkt man, das klappt ja doch. Es geht ja. Es geht. Es war ja doch nicht so schlimm, wie ich am Anfang gedacht habe. Ja? Ich habe es sehr oft erlebt. Gott hat mir das in meinem Studium beigebracht und in meinem Referendariat, in meiner Berufsausbildung, da habe ich das wirklich gelernt. So. Ich hatte immer noch insgeheim die Hoffnung nach dem Gebet, dass das alles so, oder dass ich zumindest mich stark und fähig und in der Lage fühle. Aber komischerweise steht Gott nicht so darauf, dass wir uns wie die großen Helden fühlen. Ja. Und das hat halt diesen Grund, dass er möchte uns als ein Gefäß haben. Er möchte in uns leben. Aber dem Moment, wo wir denken, dass wir die Helden sind, dann wisst ihr, was wir dann in Wirklichkeit machen? Wir sagen, okay, tschüss Gott. Danke für all die Kraft, die du mir gegeben hast. Auf Wiedersehen. Brauch dich nicht mehr. Ja. Und ich glaube, viele von uns würden sich die Kraft nehmen, die Gott uns gibt, und sich dann von ihm verabschieden. Und das wäre nicht so gut. 2. Korinther 6, Vers 16. Wir wollen das, was ich hier sage, ja, mit ein paar Bibelversen untermauern. 2. Korinther 6, Vers 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Der Begriff wandeln übrigens, wenn man sich den anguckt, in welchem Kontext der Heilige Geist ihn in der Bibel gebraucht, dann merkt man, das ist ein Begriff, der von dem Alltagsleben spricht. Ja, ihr könnt das mal testen, selber nachgucken, überall wo Wandel steht. Das macht totalen Sinn und das ist dieser Begriff so. Ein Wandel, ich gehe mit Tag für Tag, Minute für Minute mit Jesus. Ich lebe jede Sekunde mit ihm. Das ist ein Wandel. Und hier sagt Paulus, wir, ihr alle, seid der Tempel des lebendigen Gottes, also ein Gefäß für Gott oder eine Behausung für Gott, ein Wohnort für Gott. Ja, haben wir genau das, was ich jetzt gesagt habe. Und ich will in euch wohnen und mitten unter euch und mit euch durch euer Leben gehen und euch wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und das, was Paulus hier so ganz dreist unter Missachtung aller exegetischen Regeln, die irgendwelche Bibelschulen mal aufgestellt haben, so auslegt, ist ein Zitat aus 3. Mose 26, 11 bis 12. Und in 3. Mose 26, 11 bis 12 ist es überhaupt nicht auf die Gemeinde bezogen, sondern auf das Volk Israel in der Wüste. Und Gott sagt so, Leute, Mann, seht doch zu, dass ihr mal die ganzen Götzen den Dreck aus euch rauskriegt. Warum? Weil ich möchte spürbar in eurer Mitte sein. Ja. Ihr seid mein Tempel, ihr seid mein Volk. Und hier sagt Paulus, ja, diese alttestamentliche Stelle, die ist keinenfalls nur auf Israel bezogen, sondern die gilt für euch, liebe Korinther und liebe Essener oder wer auch immer das hört, ja, alle Christen, die gilt für euch, ihr seid dieser Tempel. Und das sagt Gott nicht zu irgendeinem Volk in der Wüste, sondern das sagt Gott zu euch, ich möchte bei euch wohnen. Ja, ich möchte euch, ihr seid dieses Haus, ich möchte dieses Haus ausfüllen. Ja, ihr seid meine Gefäße, ich möchte dieses Leben in diesen Gefäßen drinne sein. Und deswegen sondert euch ab und rührt nichts Unreines an, ich will euch aufnehmen. Ja, so das ist mit einer Bedingung geknüpft. Vers 17, darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Es gibt sehr viel Lehre über Söhne und Töchter und Väter. Vieles davon funktioniert nicht. Obwohl es nicht unbedingt falsch, es ist nicht falsch, aber es wird sehr viel geredet oder gelehrt darüber. Aber viele dieser Predigten, diese Lehre, dass Gott wirklich mein Vater sein will und ich wirklich sein Sohn bin, das bleibt hier drinnen nicht kleben oder nicht, schlägt keine Wurzel hier drinnen. Wir mühen uns dann ab, oh ja, Gott ist mein Vater, Gott ist mein Vater, Gott hat mich lieb, Gott ist mein Vater, Gott hat mich lieb, aber wir glauben es trotzdem nicht so richtig. Und das hat einen Grund, weil hier ist das ja an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung wird leider nicht mehr so oft gelehrt oder wird oft vergessen. Geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, rührt nichts Unreines an, ich will euch auf, dann will ich euch aufnehmen und dann will ich ein Vater sein. So, also, wir müssen bereit sein, uns zu reinigen. Wir müssen bereit sein, unseren Stolz aufzugeben. Wir müssen bereit sein, unsere Sünden zu bekennen. Ja, wir können nicht erwarten, so, dass Gott einfach so, dass, ja, wir werden es selber nicht glauben, dass Gott unser Vater ist. Der verlorene Sohn hat lange beim Vater gelebt, wusste den Vater aber nicht zu schätzen, ist abgehauen und erst als er zu sich selbst kam, erst als er Buße tat, erst als er mit einem gebrochenen Herzen zurückkam, da hat er wirklich gemerkt, was für ein Vater sein Vater ist. Und da hat er wirklich die Vaterliebe auch gespürt. Ja. Also es lag nicht am Vater, ja, aber es lag an dem Herzenszustand des Sohnes. Das musste erst eine Veränderung erfahren. Und dann war sein Vater wirklich sein Vater. Und beim anderen Sohn, da sagt der Vater, der andere Sohn sagt, ich war alle Zeit bei dir und habe alles gemacht, du hast mir nie so ein gemästetes Kalb gegeben. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, alles was meines ist dein. Alles was meines ist dein. Oh, wusste der aber nicht. Ja? Oder hat er vielleicht nicht geglaubt. Warum nicht? Ja? Genau aus dem gleichen Grund, warum wir nicht glauben können, dass Gott tatsächlich unser Vater ist und wir sein Sohn sind. Weil da ein Problem hier drin ist, das raus muss. Das Problem ist, ganz allgemein gesagt, unser Stolz, dass wir uns weigern, unsere Sünden zu bekennen, dass wir uns weigern, wir wollen lieber als die tollen Typen da stehen, wo alles perfekt ist und die vielleicht mal so ein paar Ausrutscher haben, aber die nicht eigentlich wirklich total fertig sind. Okay, Gott möchte unser Tempel, Gott möchte den Tempel ausfüllen. Gott möchte in diesem Gefäß sein. Ja. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und das ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Epheser 2, 22. Ich lese mal von Vers 19. So seid ihr nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen oder Familienangehörige. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es ist ja nicht ohne Grund, dass Paulus das so oft wiederholt. Ja. Und Johannes 14, Jesus sagt das auch. Wir finden das natürlich in der ganzen Bibel, im Alten Testament, ja, den Vers, den Paulus aus dem Alten Testament zitiert hat, oder im Garten Eden. Aber natürlich finden wir diese Aussage am häufigsten in den Briefen von Paulus, weil das war sein Dienst. Das war sein Hauptdienst. In Johannes 14 sagt aber Jesus zu den Jüngern, 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und jetzt kommt's, dann wird nämlich was passieren. Und ich werde ihn lieben und mich ihm zeigen, mich ihm offenbaren. Oh, Jesus wird irgendwie kommen. Wie sieht das aus? Jesus wird sich uns irgendwie zeigen. Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm uns machen. Aha. Ja, Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann wird das passieren, dass der Vater und ich, wir werden zu euch kommen und in euch wohnen. Ja. Dann seid ihr der Tempel, der von Gott. Wir haben einen Vers gelesen, wo steht, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir haben einen Vers gelesen, wo Jesus und der Vater in uns wohnt. Wir haben einen Vers gelesen, wo Gott in uns wohnt. Was auch immer. Auf jeden Fall scheint die ganze dreieinige Gottheit interessiert zu sein, in uns zu wohnen. 2. Korinther 1, Vers 8. Da erzählt Paulus, das ist ganz interessant, die Apostelgeschichte, die hat ja nicht Paulus geschrieben, die hat ja Lukas geschrieben. Und Lukas war dabei und hat das alles miterlebt. Und vieles davon ist ziemlich beeindruckend, was da passiert. Aber Lukas konnte nicht in Paulus Kopf hineinschauen. Ja, das konnte er nicht. Und im 2. Korintherbrief, da schreibt Paulus sozusagen die Apostelgeschichte aus seiner persönlichen Perspektive. Wie ihm es dabei gegangen ist, bei all den Wundern und all den Erweckungen und all den Bekehrungen und Massenbekehrungen. Da erzählt Paulus, wie er sich die ganze Zeit dabei gefühlt hat. Ja. Und wir werden gleich sehen, Paulus hat sich wahrscheinlich nicht als der große, gesalbte, mächtige Diener Gottes gefühlt, der er war. Ohne Zweifel. Er hat sich garantiert nicht so gefühlt. 2. Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis oder Verfolgung, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Oh, Ja, Paulus ist jetzt nicht da so durchgegangen, ich habe die Kraft Gottes, ihr werdet alle. Es gibt überhaupt kein Problem, es gibt nichts, was mir widerstehen kann, alles wird sich klären, Jesus, mein Gott, wird alles regeln. Nee, Paulus sagt selber, dass er am Leben verzweifelte. Ah, klingt nicht so cool, ne? Vers 9, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Wir dachten, okay, Gott möchte, dass wir hier sterben. Vielleicht dachte er das, als er da gesteinigt wurde und halb tot oder ganz tot da lag. Wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Vielleicht als die ganzen Leute Paulus steinigten da in dieser einen Geschichte, ne? Ihr kennt das, hoffentlich, steht irgendwo in der Apostelgeschichte. Nachher lag Paulus da und die Brüder umringten ihn und er stand wieder auf und konnte weitermachen. Und wahrscheinlich hat Paulus, als die Steine auf ihn zuflogen, hat er wahrscheinlich gedacht, naja Gott, du hast mich hier hingeschickt und mein Dienst ist noch nicht zu Ende. Das kann ja jetzt nicht sein, aber vielleicht lässt du mich jetzt sterben und wächst mich dann von den Toten wieder auf. Keine Ahnung. So, ja. Also es war auf jeden Fall nicht so, das war nicht so, ach ja, wird schon irgendwie werden so, ne? Gott wird uns vor allem bewahren. Gott wird dafür sorgen, dass die Steine uns nicht treffen oder so. Nö, war nicht so. Steine haben Paulus getroffen. Vers 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns immer noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch weiterhin retten wird. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wir wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werden um unsertwillen. Aber das klingt nicht so, dass Paulus da als der große Held einfach so lockerlässig mal seinen Kreuzzug, Evangelisationskreuzzug durch Asien geführt hat. Das klingt nicht so. Ja. Das klingt eher so, dass Paulus sich ziemlich schwach gefühlt hat, während die ganzen Wunder passierten und Leute sich bekehrt hatten und Leute geheilt wurden. 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt Paulus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist wieder das Gleiche. Ja? Wir sind ein Gefäß und da ist ein Schatz. Wer ist dieser Schatz? Gott, Jesus, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Christus in uns, das ist dieser Schatz. Gott, der in seinem Tempel ausfüllen möchte. Ja? Oder das Leben von dem Baum des Lebens, was in uns ist. Und das ist ein Schatz. Dieser Schatz ist in irdenen Gefäßen. Das heißt, in diesem Körper aus Fleisch, Blut, Knochen und Zellen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. So. Dass wir diesen Schatz haben, bewirkt anscheinend nicht, dass wir uns auch die ganze Zeit so fühlen. Tut es ja irgendwie nicht. Und wenn wir die Apostelgeschichte nicht hätten, dann könnte man ja denken, Mann, Paulus, du warst aber echt ein Weichei. Oder du warst ja echt nicht, du kanntest echt nicht deine Vollmacht in Christus wahrscheinlich, ne? Du hättest mal ein paar mehr von diesen Wort des Glaubens Predigten hören sollen, Paulus. Dann hättest du vielleicht mal ein bisschen mehr Autorität genommen und dann wird das vielleicht ein bisschen einfacher gehen. Und vielleicht wären die Steine dann von dir abgeprallt und hätten die Leute getroffen, die sie geworfen hätten. Ja, sowas wird ja manchmal gepredigt. Aber ganz ehrlich, Leute, ja, hier packt Paulus mal so richtig, schüttet sein richtig sein Herz aus mit den Korinthern. Und Paulus ist ziemlich ehrlich. Ja, sonst dürfte er das Ganze nicht schreiben, wahrscheinlich. Und hätte Gott dafür gesorgt, dass es irgendwo in irgendeiner Höhle in Israel vergammelt und nie gefunden wird, diese Briefe oder so, weiß ich nicht. Oder gar nicht erst bewahrt wird. Ja. So, Paulus ist ziemlich ehrlich. Und Paulus sagt so, Leute, das war alles nicht so. Oh, machen wir mal mit links so. Wir haben ja die Vollmacht. Wir sind ja mit dem Geist getauft. Wir haben ja die Kraft Gottes mit uns. Und mit dieser Kraft Gottes laufen wir wie ein Bulldozer durch Asien und machen alle platt, die sich auch nur wagen, uns zu widerstehen. Ja, da gab es mal zwei Jünger, die hatten das vor. Die haben auch davon geträumt. Jesus, guck mal, die wollen, diese blöden Samariter wollen dich nicht hier übernachten lassen. Lass uns doch Feuer auf die alle schmeißen, dass die alle verbrennen und sterben. So, ne? Das ist genau diese Haltung. So, Gott, oh, gib mir doch die Taufe im Heiligen Geist, gib mir doch die Kraft des Geistes, damit ich alle nur platt machen kann. Vor allem die, die nicht aus meiner Denomination kommen. Ja, und das ist, wir müssen wirklich sehen, Leute, das ist etwas, wo wir Gott erlauben müssen, bei uns aufzuräumen mit so etwas. Und ich möchte euch warnen, die meisten hier sind wahrscheinlich älter als ich, so ich habe, das ist immer schwierig, Warnungen von Jüngeren anzunehmen, ich weiß. Aber ich hatte schon, es kamen halt öfter Leute zu uns, zu mir, auch in die Seelsorge, und die waren halt voll von so einem Denken, so. Ja. Dass wir, ja Gott, es kommt jemand zu mir, ich möchte die Taufe im Heiligen Geist kriegen. Ja, warum? Das ist immer eine gute Frage. Warum möchtest du das kriegen? So, ne? Ja, und dann redet man so, und was rauskommt, die Leute möchten gerne auch so das geheilt sein. Und das geht nicht. Ne? Die meisten von denen würden wahrscheinlich tatsächlich Feuer auf die Feinde schmeißen, anstatt die Feinde zu lieben. Und das geht aber nicht. Das möchte Jesus nicht. Und ich finde das ganz gut, dass Jesus solchen Leuten seine Kraft nicht zur Verfügung stellt. Sonst hätten wir wahrscheinlich ein paar weniger Leute im Himmel. Weil ein paar von unseren Feinden, von denen möchte Jesus gerne auch, dass sie gerettet werden. So, ja. Und ich habe wirklich, mich nervt sowas mittlerweile, weil ich sehe in der Bibel, ja, Paulus hat sich nicht die ganze Zeit wie ein toller Held gefühlt. Obwohl diese Kraft und dieser Schatz in ihm drinne war. Und Paulus ist da durchgegangen. Mit inklusive Leiden, inklusive Bewahrung durch alles Leid hindurch. Natürlich auch. Ja. So, Gott hat Paulus niemals im Stich gelassen. Ja. Aber Paulus war nicht Superman oder so. Dem das alles nichts, der war immer noch ein Mensch. Und ich glaube auch, der Hauptgrund, warum Gott das so zulässt, ist, damit wir uns der Abhängigkeit von ihm so bewusst sind. Ja, weil Gott mag uns und Gott möchte unser Freund sein und Gott möchte eine Beziehung mit uns haben. Und manchmal ist das ja so, wenn Väter ihren Kindern ganz tolle Geschenke machen, dann sehen sie ihre Kinder nicht mehr, weil die Kinder nur noch mit den Geschenken spielen. So, ne? Das ist natürlich auch so. Ne? So, jedes Mal, wenn Gott uns ein tolles Geschenk macht, leidet er ein bisschen, weil dann haben wir keine Lust mehr, mit ihm so Gemeinschaft zu haben, sondern wir wollen mit unseren Geschenken spielen. Ne? Weil das ist halt eine Sache, die in unserem Herzen ziemlich tief sitzt. So. Und ich möchte auch, dass wir all diese falschen Vorstellungen verlieren, die wir vielleicht haben. So. Also Paulus hatte die nicht. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht hatte sie Petrus ja oder so. Weil ich meine, die Kraft, die Petrus hatte, scheint ja noch größer gewesen zu sein als die Paulus. Paulus musste Taschentücher auflegen, bei Petrus hat der Schatten ausgereicht, damit Leute geheilt werden. So, ne? Aber Petrus hat Jesus auch dreimal verleugnet vorher und ist auch richtig auf die Klappe gefallen. So. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun. Ja? Aber Paulus war nicht der große Held. Naja, Petrus war es auch nicht. So. Er gibt das auch zu. Im Petrusbrief sieht man es ziemlich deutlich, dass Petrus da auch nicht einfach so locker alles durchgegangen ist. Und Petrus wusste ganz genau, was kommt. Und ja, es ist wichtig, dass wir aus dieser super geistlichen Fantasiewelt mal so ein bisschen, dass wir uns mal davon verabschieden. Ja? So, Gott ist mit uns und die Kraft Gottes ist tatsächlich da und die ist wahrscheinlich größer, als wir denken oder glauben. Ja. Aber die Art und Weise, wie sich diese Kraft zeigen wird, ist wahrscheinlich nicht gerade so, wie wir uns das gerne hätten oder wie wir das vorstellen. Wir werden überall bedrängt, kommen aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesus an unserem Leib offenbar werden wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen. damit auch das Leben Jesu sichtbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber wirksam in euch. Paulus sagt hier, weil wir das alles durchmachen, weil wir hier einen Preis bezahlen, der unter anderem auch Leiden beinhaltet, deswegen kriegt ihr Leben. Deswegen kommt dieses geistliche Leben. Deswegen hat der Heilige Geist einen Weg, um zu euch zu kommen und euch zu verändern, weil wir das alles durchmachen. Tod in uns, Leben in euch. Tod in mir heißt nicht, dass ich auf der Stelle tot umfalle. Ja? Gebt eure Leiber Gott hin als ein lebendiges Opfer. Gott möchte nicht ein totes Opfer, Gott möchte ein lebendiges Opfer haben, weil mit einem toten Opfer kann er nicht so viel anfangen. Aber dieser Tod, ja, dass ich alle Zeit sterbe, das ist ja klar, dass damit nicht der körperliche Tod gemeint ist, weil kann man nur einmal sterben, nicht alle Zeit. Dieses alle Zeit sterben, ja, was, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu, des Herrn Jesus am Leib umher. Das ist, was ist das denn? Das ist nichts anderes, als dass ich zum Beispiel ganz praktisch auf mein Recht verzichte. Oder dass ich nachgebe. Oder dass ich meinen Mund halte, obwohl ich im Recht bin. Solche Sachen sind ganz praktisch das Sterben. Ich habe recht früh, bin ich auf die ganzen Bücher von Watchman Nee gestoßen. Die haben mir unglaublich geholfen, als ich gerade nach meiner Bekehrung, kann ich jedem empfehlen, also nicht alle, aber das normale Christenleben zum Beispiel. Super Bücher, die genau diese Wahrheit sehr, sehr einfach und deutlich erklären, sehr gut erklären. Nur, man kann ganz schnell abdriften, dass dieses Christus lebt in mir oder ich sterbe mit Christus, dass das irgendwie so eine komische geistliche Sache ist, die mit dem Alltagsleben nicht wirklich was zu tun hat. Ich habe sogar ganz viele Leute getroffen, die erzählten, ich bin mit Christus gestorben und bla bla bla, ich sterbe mit Christus, aber für die war das einfach nur irgendeine philosophische Tatsache, die sie akzeptiert haben, weil sie nun mal da steht, aber die absolut nichts mit ihrem Alltagsleben zu tun hat. Und doch, das hat eine ganze Menge mit dem Alltagsleben zu tun. Ja? Paulus beschreibt das hier ja gerade, wie sein Sterben aussah. Sein Sterben sah aus, dass er missverstanden wurde von Leuten. Sein Sterben sah aus, dass die Juden ihn ständig genervt hatten und ihn ständig umbringen wollten. Sein Sterben sah aus, dass ihn andere Christen missverstanden haben. Ja. Und dass er auf sein Recht verzichten musste. Und das, wenn wir das machen, wenn wir das anfangen so zu leben, das ist, dann wird wirklich die Kraft Gottes freigesetzt. Ich habe das so oft erlebt. Also, das ist bei mir auf Arbeit habe ich das so oft erlebt, wo ich was haben wollte, aber nicht gekriegt habe. Und fast immer, wo ich dann nachgegeben habe, habe ich es am Ende doch gekriegt. Das war ziemlich erstaunlich so. Ne? An dem Moment, wo man sich entscheidet, ich weiß mittlerweile, jedes Mal, wenn ich mich demütige, wenn ich auf mich selbst verleugne, wenn ich verzichte, dann wird die Kraft Gottes freigesetzt dadurch. Ja. Ich kann entweder für mein Recht eintreten und mit aller Macht dafür kämpfen, was mir zusteht, oder ich kann sagen, okay Gott, okay, wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Dann kriege ich eben nicht das, was ich verdiene. Aber in dem Moment, wo ich das wirklich mache mit einem willigen Herzen und nicht mit so, ich muss das ja tun, weil es steht ja in der Bibel oder so. So, ja, wo ich das mit einem freiwilligen Herzen mache, wird eine Kraft freigesetzt, die ist so gewaltig, der kann nichts widerstehen. Und auf einmal kommen die Vorgesetzten, die dich eigentlich gar nicht mögen und geben dir das, was du möchtest. So, aus irgendwelchem Grund. Ja, warum? Keine Ahnung. Weil da eine Kraft auf einmal auf sie eingewirkt hat, gegen die sie keine Chance hatten. Diese Kraft konnte freigesetzt werden dadurch, dass ich gestorben bin. Ja. Das ist nichts anderes, als was Jesus bei der Kreuzigung auch gemacht hat. Er ist gestorben, damit die Macht des Feindes besiegt werden kann. Und durch seinen Tod am Kreuz wurde der Feind besiegt. Durch seine Demütigung, durch sein Aufgeben, durch sein Sterben. Ja. Und das ist ein Prinzip, was wir im Alltag in unser Christsein erstmal adoptieren müssen. Und wir müssen das lernen, dass wir durch Demütigen, durch Selbstverleugnen, durch auf unser Recht verzichten, durch Aufgeben, setzen wir die Kraft Gottes frei. Nicht indem wir rumlaufen und allen Leuten mit unseren Händen auf den Kopf hauen. Ja? Hand auflegen hat auch seinen Platz, ja. Aber das funktioniert auch so. Und das funktioniert erstaunlich gut im Alltag, wirklich. Erstaunlich gut. Man fühlt sich nicht immer gut dabei, das ist das Doofe. Hierbei, wirklich. Ja. Denn wir, die wir leben, 2. Korinther 4, Vers 11, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Tod in mir, Leben in dir. Bei den meisten Menschen ist es andersrum. Leben in mir und Tod in dir. So, ich will mein Recht und du sieh zu, wie du klarkommst. Das ist bei den meisten Menschen so. Aber wenn wir Christen sind, wenn wir wirklich wollen, dass dieser Schatz, der in uns ist, wenn wir wirklich aus dieser Kraft leben wollen, wenn wir diese Kraft, die in uns ist, anzapfen wollen, dann nur auf diesem Weg. Tod in mir, Leben in dir. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Ja, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. So, ich bete eine Minute und dann handle ich. Ich glaube und weil ich glaube, tue ich was. Ich glaube, dass Paulus hat geglaubt, dass Gott ihn auf diese Reise geschickt hat. Also ist er gegangen. Und als die Juden da alle mit Steinen auftauchten, hat er gesagt, ich muss das jetzt machen. Gott hat mich hingeschickt. Und wenn sie mich umbringen, gut, dann muss Gott mich halt auferwecken. So, ja. Und das war sein Glaube. Er konnte sich wahrscheinlich nicht vorher erklären, wie Gott ihn daraus erretten wird, aber er wusste, Gott, ich habe geglaubt, ich muss jetzt. Ja? So wie die Männer im Feuerofen. So. Nebukadnezar sagt ihnen, ich werde euch da reinschmeißen. Und dann sagen die, unser Gott kann uns erretten, aber wenn er es nicht tut, werden wir trotzdem unsere Ansichten nicht ändern und dein Bild nicht anbeten. So, ja? Also das ist Glaube. So, wir handeln jetzt. Wir beten und dann tun wir aus Glauben. Ja? Wenn ich bete und dann anfange zu handeln, weil ich glaube, ich kann es alleine, ja, dann war das Beten auch umsonst. Ja. Nee, wir handeln im Glauben. Wir handeln in dem Glauben, dass Gott das irgendwie machen wird und dass Gott da ist, dass wir diesen Schatz tatsächlich in diesem irdenen Gefäß haben. 2. Korinther 12. Also der ganze 2. Korintherbrief ist voll von diesen. Ja, da gibt Paulus so einen Einblick in sein inneres Leben, was ihm alles passiert ist und wie er wirklich denkt. Ist so einer der Briefe, die uns am tiefsten in die Person Paulus hineinschauen lassen. Ja. Paulus sagt im 12. Kapitel, ich kann auch angeben mit all den geistlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das kennen wir alles. Und am Ende sagt er in Vers 10, Vers 9, er hat zu mir gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Ja, so wie zapfen wir diese Kraft in uns an? Schwachheit. Ja, wir wollen lieber, dass wir Kraft kriegen, dass der Heilige Geist so auf uns ist, dass wir alle platt machen können. Und dann wundern wir uns, warum das nie passiert und warum Gott uns nicht erlaubt, Feuer auf alle Leute fallen zu lassen, die uns wieder zu schämen. Nein, erlaubt er uns nicht. Ja, der Grund ist, Gottes Kraft geht Hand in Hand mit Schwachheit und nicht mit diesem Gefühl der Stärke. Gottes Kraft wird in Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen. Das heißt, ich will allen Leuten erzählen, wo ich versagt habe. Ich will allen Leuten erzählen, wo ich peinliche Sachen gemacht habe, damit die nicht zu hoch von mir denken. Genau das sagt Paulus hier. Ja, ich will meine Fehler nicht alle unter den Tisch kehren, sondern ich will sagen, so guck mal, ich bin der und der Typ und wenn Gott nicht mit mir wäre, wäre ich total der Spinner. Ja. So alle wissen, okay, dieser mächtige Paulus, das, was er alles bewirkt, das wird er alleine gar nicht hinkriegen. Er wird es wahrscheinlich vermasseln. Ja. Aber anscheinend ist da eine andere Kraft mit ihm, die ihn dazu befähigt. So, und wenn das passiert, dann ist klar, wer die Ehre kriegt. Nämlich nicht Paulus, nämlich nicht der große Prediger oder der große Diener oder der große Handaufleger, sondern Gott. Darum will ich mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. So, wenn ich mich meiner Schwachheiten, meiner Fehler rühme, was passiert dann? Dann wohnt die Kraft Gottes bei mir. Nur, wenn man von seinen Schwachheiten, seinen Fehlern erzählt, fühlt man sich aber nicht so, als ob die Kraft Gottes in einem wohnt. Ja, das ist halt das Problem. Und wer macht das schon freiwillig? Die Kraft wollen wir alle haben, aber von uns unsere Schwachheiten rühmen? Ach nö, das ist so ein bisschen, da verlieren wir unser Ansehen. Da sind wir nicht mehr dieser würdige Mann Gottes da. Ja? Das steht da tatsächlich. Ne? Ich will mich meiner Schwachheiten rühmen. Warum? Damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Oh. Ja. Wir haben ja gerade eben gelesen, wie schwach Paulus war. Er ist am Leben verzweifelt. Er war bedrängt. Er war in die Ecke getrieben. Er wusste nicht mehr aus noch ein. Und zur gleichen Zeit bekehren sich Leute. Zur gleichen Zeit werden Leute geheilt, von Dämonen befreit, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gemeinde wächst und all diese Sachen passieren. Ja, das müssen wir erstmal verdauen. So, wirklich. Vor allem, nachdem wir so viel Lehre über unsere Vollmacht gehört haben und die uns in dem Glauben lässt, dass wir wie geistliche Panzer durch die Gegend laufen und alles klein ballern. Nee, ist nicht. Ich meine, ja, wer daran glaubt, kann das gerne versuchen, bitte, aber... Ja, wer es schon lang genug versucht hat und gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, hier ist die Wahrheit. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Es geht jetzt hier immer noch um dasselbe Thema. Wir sind ein irdenes Gefäß oder ein Tempel, das in dem eine Kraft oder ein Schatz oder Gott selber steckt, wie auch immer. Ja, wir sind immer noch in diesem gleichen Bild. Paulus ist fast immer in diesem Bild. So, unser Leib ist dieses Gefäß. Jetzt gibt es nicht nur Gott, der dieses Gefäß gerne für sich haben möchte, sondern auch der Teufel, der dieses Gefäß und die ganzen Dämonen, die dieses Gefäß gerne für sich hätten. Ja? Und es ist leider nicht so, dass nach der Bekehrung euch ihr immun und geimpft, ein für alle Mal geimpft seid gegen alle Dämonen, den Teufel. Ja? Müsst ihr mal das Neue Testament nochmal lesen, wenn ihr das gedacht habt. Ja. Das ist nicht so. Sonst wäre diese ganze Mahnungen, die Paulus da und Petrus schreiben, hättet ihr alle nicht schreiben müssen. Die Sünde soll nicht herrschen. Die Sünde möchte über euch, da ist eine Person, die Sünde, die wird übrigens personifiziert, im Johannesbrief übrigens auch, im ersten Buch Mose übrigens auch. Sünde wird fast immer, also sehr oft Sünde im Einzahl wird fast immer personifiziert. Gott sagt zu Kain, siehe, die Sünde kriecht, lauert vor deiner Tür. Nach dir wird ihr Verlangen sein. Er redet über die Sünde wie über eine Person. Und diese Person möchte über dich herrschen. Durch die ganzen Lüste und Begierden. Zum Beispiel die Lust nach Macht. Ja? Wenn wir diese Lust, diese Begierde haben, ob das jetzt geistlich daherkommt, nach geistlicher Macht oder nach einfach Kontrolle, die Sünde wird über uns herrschen und nicht Gott. Und wir zapfen oder wir leben aus einer dämonischen Kraftquelle und nicht aus dem Schatz, der wirklich in uns ist. Aber die Sünde soll nicht in uns herrschen, in unserem sterblichen Leib, in unserem Gefäß. Ja. Vers 13, gebt auch nicht eure Glieder, Arme, Beine, Zunge, Gehirn, hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. So, wir können, Paulus schreibt ja an die Christen, es ist möglich, dass ihr Christen eure ganzen Glieder, zum Beispiel euren Arm oder eure Zunge, dieser Sünde zur Verfügung stellt. Petrus hat einmal seine Zunge der Sünde zur Verfügung gestellt. Petrus wusste das nicht. Er hat es gar nicht gemerkt, dass er das tut. Er dachte, er ist nett. Weil er sagte zu Jesus, oh Jesus, nee, ans Kreuz gehen ist eine ganz schlechte Idee, das widerfahre dir bloß nicht. So, sterben, Jesus, nein, bitte nicht. So, bloß nicht sterben, Jesus. Erkennen wir, ne? So, bloß nicht Leid, bloß nicht all diese doofen Sachen, die Paulus da erlebt hat. Nein, 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 nein. Das widerfahre uns nur nicht. Wir wollen doch vollmächtige Christen sein. Und dann sagt Jesus, Satan, weiche hinter mich. Ups, Petrus hatte, ja, Jesus entlarvt, wer da gerade wirklich gesprochen hat. Petrus dachte wahrscheinlich, das ist eine hervorragende Idee von ihm, aber es war nicht von ihm, es war nicht seine Idee, es war der Teufel, der Petrus Zunge als Werkzeug der Ungerechtigkeit benutzt hat in dem Moment. Ja, ich habe auch einmal diese Stelle vorgelesen, wo 400 Propheten ihre Zunge als Werkzeug der Ungerechtigkeit nehmen und ein Lügengeist in die 400 Propheten kommt, im Alten Testament, mit dem Prophet Micha und dem König Ahab und so. Und 400 Propheten denken, dass sie vom Geist Gottes inspiriert sind und prophezeien und in Wirklichkeit nachher stellt sich heraus, es war ein Lügengeist und sie wussten es alle nicht. Ja. Nun, das kann passieren, dass wir unsere Glieder, vor allem unsere Zunge als Werkzeug der Ungerechtigkeit, dem Teufel ausleihen. Und es kann sogar passieren, dass sie es nicht mal merken. Ja. Das sollen wir nicht tun. Gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und gebt eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ja. Wenn ich zum Beispiel meine Hand auflege, dann erlaube ich Gott, dass diese Knochen und Haut und Zellen, erlaube ich ihm, diese Hand als Werkzeug der Gerechtigkeit zu benutzen. Und ich erlaube Gott, dass seine Kraft durch diese Hand fließen kann und den anderen Menschen berühren kann oder treffen kann oder verändern kann. Ja? Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn ich meine Hand als Werkzeug der Gerechtigkeit Gott zur Verfügung stelle, wenn ich anderen Leuten die Hände auflege. Ja? Paulus schreibt weiter, Vers 16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, ausliefert, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. So, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, wir haben dieses Christus lebt in uns, ja, aber wir können immer noch entscheiden, wem liefern wir uns aus? Nach der Wiedergeburt, nach der Erfüllung im Heiligen Geist, nach all den Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben, wir können immer noch entscheiden, höre ich auf den Teufel oder höre ich auf Gott? Das ist immer noch unsere Entscheidung. So, ja. Es ist nicht so, dass da einmal der Schalter umgelegt ist und dann sind wir für immer heilig. Oder für immer immun gegen all die Versuchung. Ja? Denn wenn das so wäre, würde der Teufel wahrscheinlich nicht seine Kraft damit verschwenden, uns zu versuchen. Gott sei Dank aber, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert ist. So, also, das ist ganz real. Paulus sagt, ihr könnt ganz schnell Sklaven werden, sodass jemand anders euch kontrolliert, wie eine Marionette. Das schreibt er hier an die Christen. Und in Römer 14, Vers 23 sagt Paulus, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. In Galater 2, Vers 20, da sagt Paulus, okay, das lesen wir mal, im Zusammenhang. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, in diesem Körper, in dieser Hülle lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, alle die Sachen, die ich jetzt in meinem Alltag so angehe, die bevorliegen, die muss ich ja irgendwie tun. Aber nicht ich, sondern, nachdem ich vorher ein kurzes Gebet nach oben geschickt habe, in dem Glauben, dass Christus das durch mich tut. Ja, das ist, wir sind immer noch beim gleichen Thema. Ich lebe aus diesem Glauben, dass da irgendwo dieser Schatz in mir ist, wenn ich wirklich wiedergeboren bin. Und dass Gott in mir irgendwie meine Hände leiten wird und irgendwie mir Gelingen schenken wird. Ja? Und alles, was nicht aus Glauben ist, Römer 14, Vers 23, ist Sünde. So, das heißt, jede Tat, ich kann mich immer, bei jeder Tat kann ich mich entscheiden, aus welcher Kraft tue ich das? Tue ich das aus Christus heraus oder tue ich das aus meiner eigenen Kraft? Und eigene Kraft klingt so schön neutral, ne? Wisst ihr, was Jesus zu Petrus sagt? Satan, weiche hinter mich, denn du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Oh. Jesus sagt nicht, du, Satan, du denkst, was teuflisch, dämonisch ist. Jesus sagt, Satan, du denkst, was menschlich ist. So, und wenn man sich mal guckt, so, ne, die Werke des Fleisches, das ist so ziemlich eine genaue Charakterisierung des Teufels. Das Fleisch ist die Natur Satans. Ja. So, ich kann mich entscheiden, aus welcher Kraft lebe ich, aus meiner eigenen Kraft oder aus der Kraft Gottes. Wie viele Dinge, die ich tun muss und wie viele Aufgaben, wo ich Verantwortung habe, wie viele von diesen Dingen tue ich aus dem Glauben heraus, nicht aus dem Gefühl heraus, weil das können wir vergessen, aber aus dem Glauben heraus, dass Gott irgendwie dabei sein wird, dass Gott irgendwie ich ihm meine Wege anbefehle und dass er irgendwie mich lenken wird. Ja? Das muss ja kein dreistündiges Gebet sein, das kann ein dreisekündiges Gebet sein, bevor ich meine Arbeit anfange. Aber wie viele dieser Dinge tun wir wirklich aus dem Glauben heraus, dass jetzt nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt, dass ich einen Schatz im irdenen Gefäß habe oder dass ich ein Tempel bin für den allmächtigen Gott? Und wie viele Dinge tun wir aus uns selbst heraus, nicht aus Glauben oder im Glauben an uns selbst? Und alles, was wir aus uns selbst heraus tun, sagt Paulus, ist Sünde. Weil da leben wir nicht aus dem Leben, das Gott uns gegeben hat, da leben wir aus unserem eigenen Leben. Und da zapfen wir eine Quelle an, die nicht so gut ist und die früher oder später zum Burnout führen wird. Und wenn ich aber irgendeine Handlung tue, in dem Glauben, dass Gott in mir und durch mich das jetzt irgendwie macht, zum Beispiel meine Hand auflegen, ja, dann gebe ich meine Glieder als Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit. Alles, was ich aus Glauben tue, alles, wo ich das im Glauben an den Sohn Gottes tue, der in mir lebt, was ich im Fleisch lebe oder was ich im Fleisch tue, das heißt, was ich mit meinem Körper jetzt mache, das mache ich, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das tue ich im Glauben an den Sohn Gottes, dass der Sohn Gottes in mir genau das jetzt macht. Ja? Und es kann natürlich sein, wenn man das jetzt so praktisch einmal durchdenkt, es kann natürlich sein, dass ich dann im Glauben etwas tue, was Jesus aber gerade nicht tun möchte. Das kann sein und das wird auch passieren. Das ist aber nicht so schlimm. Weil erstens darf ich Fehler machen. Ich rühme mich ja auch meiner Fehler. Dann habe ich noch mehr Fehler, deren ich mich rühmen kann und die Kraft Gottes wird in mir noch mehr wohnen. Und es ist nicht so schlimm, weil entscheidend ist, habe ich es aus Glauben getan oder nicht. Ja. Das ist viel entscheidender, sagt Paulus. Alles, was nicht aus Glauben getan ist, ist Sünde. Alles, was du sehr gut aus deiner eigenen Kraft tust, das ist ein Ekel für Gott. Warum? Weil Gott keine Ehre dadurch kriegt, sondern weil du dadurch Ehre kriegst. Kolosser 1, Vers 24, das hatten wir letztes Mal schon. Da sagt Paulus, jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Ah, jetzt wissen wir ja, warum Paulus kein Problem mehr mit Leiden hat, weil wir wissen, dass dadurch die Kraft Gottes in ihm wohnt. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen, an Leid des Christus aussteht, um des Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Und dann sagt er in Vers 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses und den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir. Dafür arbeite ich und eifere ich, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Das, sagt Paulus, das ist mein Dienst, den Leuten klarzumachen und die Gemeinde so zu formen, dass sie in diesem Bewusstsein als ein Tempel lebt, der weiß, dass in ihnen Christus wohnt. Dass sie so ein Gefäß sind. Und dass alles, was sie tun, dass sie das aus dieser Kraft oder aus dieser Hoffnung heraus tun, dass Christus durch sie das tut. Ja. Das ist der Dienst des Paulus. Und dass Paulus sagt, ich arbeite und eifere auch gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Paulus war sich sehr bewusst, dass in ihm diese Kraft wirkt. Er musste nicht überzeugt werden, dass er Vollmacht. Er musste auch nicht ein paar Bücher lesen, dass er, die ihm sagen, wie vollmächtig er doch eigentlich ist als Kind Gottes. Er wusste das. Und Philipper 1, Vers 21, da sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist ein Gewinn. Ja. Denn jedes Mal, wenn ich sterbe, wird Leben freigesetzt. Jedes Mal, wo ich auf mein Recht verzichte, wird diese stärkste Macht der Welt freigesetzt, der niemand widerstehen kann. In Epheser 3, Vers 20, da sagt Paulus, betet Paulus, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Da hat er wieder diesen Ausdruck benutzt. Paulus benutzt ihn öfters. Warum? Weil Paulus war sich so bewusst, in mir ist diese Kraft und die wirkt. Ob ich sie spüre oder nicht, die Kraft wirkt. Ja? Und je mehr ich mich meiner Schwachheiten rühme, umso mehr wirkt die Kraft. Je mehr ich sterbe, umso mehr wirkt die Kraft. Je mehr ich mich selbst verleugne, umso mehr Kraft wird freigesetzt. Umso mehr Leben bekommen die anderen. Das ist das, ja, das ist das Geheimnis oder das ist das Prinzip, wie wir wirklich, ihr habt alle schon gehört, Christus lebt in euch. Ihr habt alle schon gehört, ihr müsst aus Christus leben, nicht aus eigener Kraft. Ja, wissen wir alle. Ja. Aber das ist so jetzt mal ganz praktisch, wie wir das wirklich anzapfen oder wie wir wirklich aus Christus heraus im Glauben leben. Wie dieses Leben in uns effektiv und wirksam wird. Und für Gott ist es, glaube ich, viel entscheidender, ob wir jetzt etwas perfekt machen oder nicht so perfekt machen. Ich glaube, für Gott ist es viel entscheidender, haben wir es aus Glauben getan, dass Christus uns dabei hilft oder das durch uns tut, oder haben wir das gemacht, weil wir denken, ja, wir können das halt. Ja. Und bei den Dingen, die wir gut können, sind wir eher dazu geneigt, die ohne Christus zu machen. Das geht nicht. Oder das mag Gott nicht. Das ist ja der Beweis dafür, dass wir da, wo wir können, von Gott sofort weglaufen würden. Ne? Und wenn Gott uns dann mit der Kraft des Geistes in einem sehr starken Maß ausrüsten würde, würden wir wahrscheinlich das Gleiche tun. Wir würden Gott, danke für die Power, die du uns gegeben hast und tschüss, ich gehe jetzt für dich der große Held werden. So. Das ist nicht so gut. Ja, Jesus, du bist unser Leben und du lebst wirklich in uns. Wir danken dir, dass du dafür gestorben bist, dass du in uns leben kannst und dass dein Geist in uns sein kann. Und du hast noch viel mehr als wir das Verlangen, dass wir total erfüllt sind mit deinem Heiligen Geist, dass jede Zelle dieses Körpers, dieser Hülle, dieses Gefäßes komplett ausgefüllt wird mit deinem Geist und mit deinem Charakter und mit deiner Kraft. Und du siehst halt auch, wie wir, wie wir am liebsten die Kraft haben würden und dir dann Tschüss sagen würden. Und du siehst unsere ganzen Haltungen, die nicht so gut sind und die keine Lust auf Schwachheit haben. Und du siehst, dass unser Stolz gerne der Held sein würde oder dass wir am liebsten selber gerne Gott sein würden, wenn wir doch nur die Kraft dazu hätten. Und das ist mal so gar nicht nach deinem Plan. Jesus, vergib uns, dass wir deinen Plan so missachtet haben, mach uns bereit, dass wir wirklich ein lebendiges Opfer, ein lebendiges Gefäß für deine Kraft, für deinen Geist sein können. Mach uns wirklich bereit dafür. Vergib uns, wo wir Feuer fallen lassen wollten auf alle unsere Leute und die Dinge, die uns nicht gepasst haben. Vergib uns diese Herzenshaltung. Du fragst ja deine Jünger, ihr wisst nicht, ihr habt keine Ahnung, wessen Geisteskind ihr seid, wenn ihr sowas wollt. Jesus, wir wollen Kinder von deinem Geist sein und mit deinem Geist. Und wir wollen deine Liebe und deine Barmherzigkeit in uns haben, deine Sanftmut, wir wollen deine Niedrigkeit in uns haben. Und wir wollen wirklich es lernen, aus dir heraus zu leben und nicht aus uns heraus. Und wir wollen es lernen, unsere Glieder dir als Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen es lernen, dich in uns anzuzapfen und aus dir als Quelle heraus zu leben. Und ja, Vater, vielleicht kannst du jetzt den Leuten zeigen, ganz konkret, Bereiche, wo sie noch nie mit dir gerechnet haben, dass du ihnen hilfst. Vielleicht zeigst du ihnen das jetzt. Kannst du sie jetzt daran erinnern, Heiliger Geist, dass du ihnen Bereiche zeigst, wo sie noch niemals oder wo sie nicht wirklich mit deiner Hilfe rechnen. Meistens sind das die Bereiche, wo wir sehr gut sind, wo wir nicht auf dich angewiesen sind. Und wir bringen all diese Bereiche jetzt vor dich. Wir bitten um Vergebung. Vergib uns, Herr, dass wir nicht aus Glauben das getan haben, sondern oder nicht aus deiner Kraft, sondern aus Glauben an unsere eigene Kraft. Vergib uns, dass wir dir nicht die Ehre gegeben haben dafür. Es kann sogar sein, dass Gott uns manchmal in Sachen versagen lässt, in denen wir eigentlich richtig gut sind, ja, die wir eigentlich können. Das ist bei mir manchmal so. Und es ist eigentlich immer so eine ganz krasse Erinnerung, wenn ich dann wieder in die Unabhängigkeit abdrifte und Dinge tue, ohne mir meiner Schwachheit bewusst zu sein. Oder wenn ich Dinge tue aus meiner eigenen Kraft und in meinem Stolz Dinge tue, weil ich sie halt gut kann. Das passiert bei mir ganz oft. Jesus, bitte vergib uns das. Und zeig uns jetzt all die Dinge, die wir zu erledigen haben, wo wir vielleicht Angst haben davor, die wir uns nicht zutrauen. Vergib uns, dass wir uns vor der Angst haben lähmen lassen und passiv geworden sind und diese Dinge gar nicht erst angefangen haben, weil das ist genauso schlecht und Sünde, weil wir ja auch vergessen haben, dass du in uns alles kannst und dass wir alles können durch den, der in uns mächtig ist. Und wenn du es zugelassen hast, dass wir Verantwortung kriegen oder Dinge tun müssen, Aufgabe tun müssen, wo das von uns erwartet wird und die unsere Pflichten sind, dann können wir auch mit dir rechnen. Vergib uns, dass wir gar nicht mit dir gerechnet haben, bei den Dingen, die wir nicht mochten, wo wir Angst hatten. Und wir wollen uns jetzt entscheiden, auch diese Dinge im Glauben zu tun, in dem Glauben, dass du das irgendwie machen wirst. In all unserer Schwachheit, in all unseren Unvollkommenheiten, vergib uns diesen Drang, alles perfekt machen zu müssen. Meistens haben wir diesen Drang, weil wir Angst haben, dass andere irgendetwas uns aussitzen könnten oder andere Fehler oder Schwachheiten an uns finden. Wir wollen uns unserer Schwachheiten freuen. Du sagst, deine Kraft wird dadurch noch größer und bleibend in uns sein. Okay, Jesus, wir wollen uns darauf einlassen, uns auch mal unseren Schwachheiten zu rühmen. Vergib uns, dass wir immer versucht haben, unsere Schwachheiten klein zu halten, klein zu reden oder anderen die Schuld zu geben. Vergib uns das, Jesus. Wir wollen uns entscheiden, zu unseren Fehlern, zu unseren Schwachheiten zu stehen. Vergib uns diesen Drang, Jesus, und vergib uns diesen Drang, ständig der Beste und der Tollste zu sein. Wir erlauben dir, mit uns zu handeln, uns zu behandeln, bis dieser Drang weg ist. Bis wir solche Personen sind, die zu ihren Schwachheiten wirklich stehen können. Ja, Jesus, wir entscheiden uns dafür, das zu tun. Wir danken dir, dass du dieses Gebet erhört hast und dass du auf jeden Fall dich freust, ganz neuen Freiraum in uns zu bekommen durch dieses Gebet. Und ich binde jede Furcht, jede Gedanken, die der Teufel jetzt schon wieder schickt oder morgen schicken wird, die uns wieder in die Passivität und Lähmung treiben und blockieren wollen, irgendwelche Sachen auch überhaupt nur anzufangen. In Jesu Namen. Wir werden uns trauen, Sachen anzufangen. Und wenn wir versagen, dann versagen wir eben. Und freuen uns an dir, Jesus. Danke, dass du uns Gnade gibst. Danke, dass du barmherzig bist. Amen.